Ich möchte heute Morgen gern mit euch über uns nachdenken. Das klingt nicht sehr christlich, das gebe ich zu. Aber ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch die nächsten Minuten über Kirche und das Volk Gottes nachdenken. Das klingt jetzt so, wie du sitzt Sonntagmorgen auf deinem Sofa, hoffentlich nicht zu gemütlich, wie Viktor das schon gesagt hat, aber du hast vielleicht die letzten Minuten und Stunden wenig über Kirche nachgedacht. Deswegen, ihr Lieben, ich bitte euch, holt mal den Zettel raus und den Stift, den Viktor ja schon angekündigt hat. Und ich will mit einer Frage starten. Eine ganz einfache Frage, keine Sorge. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Charakteristika, welche Eigenschaften kommen dir in den Sinn, wenn du an die Kirche Jesu denkst? Also was macht für dich das Volk Gottes aus? Was ist Kirche für dich? Welche Eigenschaften gehören dazu? Wir machen das mal so, ihr Lieben. Ich habe hier auch einen Zettel und einen Stift. Ich schreibe mal für mich, du schreibst mal für dich und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Okay, kommt, wir nehmen uns ein, zwei Minuten. Welche Eigenschaften kommen dir in den Sinn, wenn du an Kirche denkst? Los geht's. Ich weiß gar nicht so richtig, ob dir überhaupt was in den Sinn gekommen ist. Du kannst ja auch in der Predigt noch ein bisschen mitschreiben und gucken. Aber ich finde die Frage richtig spannend, ihr Lieben, mal zu sagen, was gehört denn zu uns? Pass auf, wenn du jetzt deinen Zettel hast, mach mal noch Folgendes. Unterstreiche doch mal alles, was negativ ist. Also welche der Eigenschaftsworte, die du draufgeschrieben hast, ist herausfordernd? Was ist negativ? Was ist für dich persönlich vielleicht wirklich schwierig? Macht das mal und ich sage euch mal, was ich vermute. Ich vermute, die überwiegende Anzahl wird positiv sein. Weil manchmal haben wir Christen so ein verklärtes Bild von Kirche. Also, das ist der Himmel auf Erden. In der Kirche, da haben sich alle lieb. Da ist jeder mit Jesus unterwegs und wir ziehen in eine Richtung und das ist alles so schön und einfach. Und das ist einfach toll. Jetzt, ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Das ist ja richtig. Aber ich glaube nur zum Teil. Ich glaube, es gibt die Gefahr, dass wir nur diese Seite betonen und das Herausfordernde nicht mehr sehen. Das Problem daran ist Folgendes. Irgendwann wirst du frustriert über deine Kirche und Gemeinde. Irgendwann resignierst du, irgendwann gibst du auf und sagst, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Wenn wir in der Offenbarung unterwegs sind, ihr Lieben, dann hat die Offenbarung sehr viel über uns zu sagen. Über das Volk Gottes und über die Kirche. Und ich möchte mit dir die nächsten Minuten mal auf diese Spur, dich mitnehmen auf diese Spur. Was sagt die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, eigentlich zur Kirche? Und ich glaube, auch hier will uns die Offenbarung irgendwo die Augen öffnen, zeigen, was wirklich ist, um uns zu helfen, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Es sind vier Punkte. Und der erste fängt so an, oder ich habe ihn mal so genannt, wenn wir über das Volk Gottes nachdenken, dann trifft es, dass jeder kämpft und gleichzeitig viele treu sind. Jeder kämpft und viele sind treu. Wisst ihr, im Gegensatz zu unserem idealisierten Bild von Kirche, von der frühen Kirche, also manchmal denkt mir so, wenn wir zur Zeit der Apostel gelebt hätten, wenn wir zur Zeit von Paulus in der Gemeinde gewesen wären, das wäre viel besser als in Detmold Nord gewesen. Das war viel schöner, viel harmonischer, viel einheitlicher, die waren viel hingegebener. Ich glaube, das Bild ist zu idealisiert, weil im Gegensatz dazu, ihr Lieben, gab es keine einzige perfekte Gemeinde im ersten Jahrhundert. Wenn du das Neue Testament liest, alle Briefe, das fängt immer mit einem Problem an und dann reagiert man darauf. Und wenn man das Neue Testament liest, dann liest man dort von ganz vielen Dingen, von Unglaube, von Irrlehre, von moralischem Verfall. All diese Dinge, wo man denkt, hoppla, das hat sich Gott doch anders vorgestellt. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann beginnt das in Kapitel 1. Jesus wird da so beschrieben, er wandelt, also er läuft inmitten von 7 Leuchtern. Die werden später als Gemeinden identifiziert. Und dann kommt in Kapitel 2 und 3, bekommt jede Gemeinde einen Brief von Jesus persönlich. Wir lesen das jetzt nicht alles. Aber Leute, wenn man sich diese 7 Briefe anguckt, dann gibt es dort ein bisschen was Positives und ganz viel Tadel von Jesus selbst. Ihr seht das in der Grafik, das ist wie so ein Rahmen aufgebaut. Und der äußere Rahmen ist Ephesus und Laodicea. Und beiden Gemeinden sagt Jesus, Leute, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr seid lauwarm geworden. Dann kommen 2 positive Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, den inneren Rahmen. Aber im Zentrum, da stehen 3 Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes. Und guckt mal nur die Stichpunkte, was es dort gibt. Da gibt es falsche Lehre, da gibt es Götzenopfer, dort gibt es sexuelle Unmoral. Dann gibt es, und herzlichen Glückwunsch Thyatira, da wird gesagt, du bist wie Pergamon, tust aber keine Buße. Und wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, dann kommt Sardes und da sagt Jesus, du bist wie Pergamon und wie Thyatira und geistlich tot. Wir sind im ersten Jahrhundert, kurz nachdem Jesus auf dieser Erde war und leben und erleben eine Kirche, in der Unglaube, erkaltete Liebe, geistlicher Stillstand, moralischer Verfall und all diese Dinge tagtäglich sind. Und ich frage mich, warum ist das so? Ich frage mich, Jesus, was willst du mir mit diesen 2 Kapiteln Offenbarung zeigen? Ich glaube, die Offenbarung will uns die Augen dafür öffnen, dass Christen zu allen Zeiten herausgefordert waren und vom Bösen versucht wurden. Zu allen Zeiten gab es diese Dinge, dass jeder kämpft. Also es gab nie eine Kirche und eine Zeit, wo alle Mitglieder 100%ig mit Jesus unterwegs waren. Es war immer ein Kampf. Und die Offenbarung, die beschreibt den Kampf. Und es lohnt sich, den Kampf ein bisschen genauer anzuschauen. Jetzt, ich weiß nicht, wie fit du in Offenbarung bist, aber in Offenbarung werden 2 Dinge gegenübergestellt. Da ist die Hure Babel. Das ist der Inbegriff des Bösen. Und auf der anderen Seite ist das Lamm, also Jesus, und das Volk des Lammes, diejenigen, die Jesus nachfolgen. Und diese beiden Dinge bekämpfen sich. Wenn du die Offenbarung liest, dann ist das nicht jugendfrei. Viele Texte, die ich heute mit euch lesen werde, sind nicht jugendfrei, Leute, weil dort so viel Gewalt beschrieben wird, die vor allem gegen die Christen gerichtet ist. Und jetzt versucht kurz mitzudenken. Wenn du die Offenbarung liest, fällt was auf. Es ist ausgerechnet die Hure Babylon, so wird das beschrieben, also das Böse, was die Christen und Jesus-Nachfolger verfolgt, bedrängt und sogar tötet. Und du liest das ganze Buch und es wird deutlich, also das Böse, das macht die Christen letztlich fertig. Und wenn ich das lese, kommt mir eine Frage. Wenn das Böse gegen Christus und sein Volk ist, warum gibt es dann Christen zu allen Zeiten, inklusive mir selbst, die sich auf das Böse einlassen? Wenn Babylon im Endeffekt das ist, was gegen die Christen kämpft, warum lassen du und ich, warum lassen wir uns auf das Böse ein? Warum schließen wir einen Pakt mit der Sünde? Warum machen wir gemeinsame Sache mit der Macht, die uns letztlich selbst zerstört? Das Problem, ihr Lieben, ist, Jesus sagt das in Johannes 8, Vers 44, der Teufel, also das Böse, ist ein Lügner von Anfang an. Das Problem ist, Sünde verspricht uns, und ich kenne das zu gut, ihr Lieben, Sünde verspricht uns Befriedigung, Sicherheit, Macht, Unabhängigkeit. Sündenfall, vielleicht erinnerst du dich, Genesis 3, Vers 5. Was sagt der Satan zu Adam und Eva? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet gottlos im wahrsten Sinne des Wortes sein. Das Problem, und das ist die Aussage der Offenbarung, ist folgendes. Das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Satan und das Böse versprechen dir und mir Dinge, die es im Endeffekt nicht einhält. Und trotzdem, vielleicht bist du anders. Vielleicht bist du immer mit Jesus unterwegs. Vielleicht hast du mit Sünde kein Problem. Dann lass mich von mir reden. Trotzdem lasse ich mich auf das Böse ein. Trotzdem mache ich gemeinsame Sache mit der Sünde. Warum, Stephanus? Und die Offenbarung kommt und setzt genau dort an und sagt, okay Leute, es gibt eigentlich nur einen Weg, wie ihr da rauskommt. Und dieser Weg raus aus dieser Sünde ist folgender. Offenbarung 18, Vers 4, da sagt Gott zu seinem Volk, geht fort aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht getroffen werdet von den Plagen, die über sie kommen. Und das ist eigentlich eine Anspielung an den Vers, den es vorneweg schon gab im Jeremia-Buch, Jeremia 51, Vers 45. Ganz ähnlich, zieh fort von Babylon, mein Volk, rennt um euer Leben, rettet euch vor dem glühenden Zorn des Herrn. Wenn die Offenbarung deutlich macht, ihr Lieben, jeder kämpft, Christen durch die Zeiten hindurch, jeder kämpft immer und immer wieder, dann macht Johannes und Gott durch Johannes, zielt auf eine Sache. Stephanus, renn um dein Leben. Stephanus, renne weg von Sünde, zieht fort aus Babylon, damit ihr nicht getroffen werdet vom Zorn Gottes. Wisst ihr Leute, ich rede nicht gerne über Sünde. Ich hätte ganz anderes heute Morgen, was ich gerne mit dir bereden würde. Aber ich glaube, es gibt wenig Wichtigeres. Wenig Wichtigeres als diese Aufforderung. Sünde ist nicht nur dumm und töricht. Wenn du und ich, wenn wir sündigen, dann machen wir gemeinsame Sache mit der Macht, die uns letztlich selbst zerstört. Ich liebe ein Zitat des englischen Theologen Cornelius Plantinga. Er sagte mal Folgendes. Alles, was die Sünde anfasst, beginnt zu sterben. Dummerweise sehen wir das oft nicht. Wir bewundern stattdessen die Lebendigkeit des Parasiten, der sich gerade vom gestohlenen Leben ernährt. Alles, was die Sünde anfasst, Leute, beginnt zu sterben. Das Problem ist, was sehen wir? Die Verlockung der Sünde, die Lebendigkeit, das, wo wir denken, das befriedigt mich, das erfüllt mich, das gibt mir Macht und wir machen gemeinsame Sache und verstehen nicht, das ist ein Parasit, der sich das Leben stiehlt und frisst und am Ende des Tages wachen du und ich auf und wir stellen fest, es war eine Lüge. Die Sünde, der Satan und das Böse hat uns belogen. Lass mich das heute Morgen mal ganz platt formulieren. Wo tolerierst du Sünde in deinem Leben? Wo sind die Dinge, wo du sagst, ich zerstöre mich im Endeffekt selbst? Und sei da mal ganz ehrlich. Wo sind die falschen Dinge, die du anbetest? Wo stehst du in der Gefahr, dich sexueller Unmoral hinzugeben? Wo sind die Dinge, wo in deinem Herzen eine bittere Wurzel aufwächst? Wo sind die Personen, denen du jahrelang noch nicht vergeben hast? Wo du jahrelang nicht am Blut von Jesus ausgerichtet reine Sache und reinen Tisch machst und Vergebung zusprichst? Wo sind die Dinge, wo du mit deinem Zorn einfach nicht zurechtkommst? Die Offenbarung sagt dir eins, renn um dein Leben. Geh fort aus Babylon. Das Volk Gottes, Und ich weiß nicht, ob du das aufgeschrieben hast am Anfang. Zum Volk Gottes gehört es, dass jeder kämpft. Jetzt sollten wir eins nicht übersehen, ihr Lieben. Wir sollten das Lob von Jesus nicht übersehen. Denn ja, er tadelt die Gemeinden, aber da gibt es auch ganz viel Positives. Ganz viel Positives. Ihr habt festgehalten an meinem Wort, festgehalten an der Lehre. Ihr habt ausgeharrt, ihr habt dem Nächsten gedient und so weiter und so fort. Und wenn man die Offenbarung durchliest, dann wird deutlich, das Kennzeichen, also wenn es ein Kennzeichen gibt vom Volk Gottes, von Kirche, dann ist das die Treue zu Gott und zu seinem Wort. Ich lese euch mal ein paar Verse und ich habe bewusst ein paar Verse rausgesucht, damit ihr seht, das zieht sich durch das ganze Buch durch. Offenbarung 12, Vers 17, da wird das Volk Gottes so beschrieben. Es sind die, die die Gebote Gottes beachten und am Zeugnis Jesu festhalten. 6, Vers 9, die getötet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie abgelegt haben. Offenbarung 14, Vers 12. Die festhalten an den Geboten Gottes und am Glauben an Jesus. Ihr merkt vielleicht schon, das gehört zusammen. Du kannst nicht an Jesus festhalten, ohne an seinem Wort festzuhalten. Die Offenbarung nennt das immer gemeinsam. Offenbarung 17, Vers 14. Und das Lamm ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und die Auserwählten und die Gläubigen. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie am Zeugnis für Jesus und am Wort Gottes festgehalten hatten. Und wisst ihr, was mein Lieblingsvers ist in der Offenbarung, der beschreibt, was du und ich als Kirche, als Volk Gottes sind? Offenbarung 14, Vers 4. Es sind die, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Was für eine tolle Formulierung, oder? Volk Gottes sind die, die dem Lamm, die Jesus folgen, wohin er auch geht. Warum lese ich euch diese Verse? Die Offenbarung zeigt, ja, Stephanus, jeder kämpft. Aber viele sind treu. Es ist ein Kampf durch die Jahrtausende und wenn ich in mein Leben schaue, kenne ich diesen Kampf zu gut. Aber es gibt die Möglichkeit, treu zu sein. Ich weiß nicht, wie dein Herz ist. Ich sage dir, wie mein Herz ist. Manchmal ist mein Herz genauso trügerisch wie die Sünde. Und das funktioniert dann so. Stephanus, alle kämpfen. Das ist ganz normal, dass man mit Sünde konfrontiert ist. Also kein Problem. Moment, ein großes Problem. Weil nur die Tatsache, dass alle kämpfen, darf nicht zur Ausrede sein, dass ich sage, okay Gott, ich konnte gar nichts dafür, ich sündige halt so wie jeder andere auch. Man kann treu sein. Und das heißt, du und ich, liebe Leute, wir können uns für das Gute entscheiden. Wir können uns entscheiden dafür, Jesus treu nachzufolgen. Wir sind der Sünde nicht hoffnungslos ausgeliefert. Die Briefe an die Gemeinden enden immer mit einem Satz. Jeder dieser 7 Briefe endet genau so. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann kommt immer die Formulierung, wer überwindet, der. Und dann kommt irgendeine Verheißung. Das wer überwindet, meint Folgendes. Stephanus, überwinde das Böse. Entscheide dich für das Gute. Und die gute Nachricht daran ist, Stephanus, du bist nicht gefangen in der Sünde. Du bist ein neuer Mensch, wenn du mit Jesus unterwegs bist, so wie das 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Und du kannst jetzt dich für das Gute entscheiden. Leute, die Offenbarung will dir und mir die Augen öffnen, dass die Frage zwischen Leben und Tod, zwischen Gelingen deines Lebens und Scheitern deines Lebens nur eine Entscheidung weit entfernt ist. Du bist nicht Opfer deiner Kindheit. Du bist nicht Opfer deines Kontextes. Du bist nicht deinen Erfahrungen ausgeliefert, deiner Vergangenheit. Gott muss dir auch nicht erst noch irgendetwas geben, damit du dich gegen die Sünde entscheiden kannst. Du kannst dich entscheiden. Hier und jetzt, heute. Ich ermutige dich, mal über die Punkte in deinem Leben nachzudenken, wo du immer wieder in Sünde fällst. Kann es sein, dass du schon aufgegeben hast und resignierst? kann es sein, dass du schon der Lüge glaubst, dass du dich eigentlich gar nicht mehr entscheiden kannst für das Gute? Dass du der Lüge glaubst, du musst immer wieder sündigen und dass die Sünde so eine Anziehungskraft auf dich hat, dass du mittlerweile denkst, du kannst gar nicht mehr? Dann geh mit Jesus in die dunklen Räume deines Lebens. Geh zu deiner Unmoral. Geh zu deinem Zorn, geh zu deinem Hass, geh zu deiner Eifersucht, geh zu deiner Untreue, geh zu deiner Lauheit. Geh in diese dunklen Räume mit Jesus und dann entscheide dich aufgrund von Karfreitag und Ostersonntag für das Gute und das Leben. Und wenn du denkst, du bist der Einzige, der durchs Leben stolpert, jeder kämpft, aber du kannst dich für das Gute entscheiden. Mose und das Volk Israel, die waren mal in einer ähnlichen Situation und dort fasst das Mose in Deuteronomium 30 so zusammen. Hört mir zu, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Wählt doch das Leben, damit ihr lebt. Das Volk Gottes, jeder kämpft, aber viele sind treu. Es gibt eine zweite Eigenschaft, das Volk Gottes oft verfolgt, aber immer beschützt. Wenn wir über die Kirche nachdenken, und das wäre spannend, jetzt mal bei euch ins Wohnzimmer zu schauen, wer verfolgt oder irgendetwas unterdrückt, bedrängt, irgendwie sowas auf seinem Zettel stehen hat. Weil wenn wir die Offenbarung lesen, wird deutlich, das Volk Gottes ist sehr oft, und das ist die Normalität, verfolgt. Vielleicht erinnert ihr euch, erste Predigt, erstes Jahrhundert, Blütezeit Roms und die Kaiser wollten angebetet werden, die Christen weigerten sich, weil sie nur Gott anbeten. Aber durch die ganze Offenbarung durch kommen immer wieder Aussagen, dass Christen verfolgt werden. Ich lese mal nur drei Verse, Offenbarung 2, Vers 3. Da ist von Antipas, sogar mit Namen genannt, die Rede, meinem treuen Zeugen, sagt Jesus selbst, der bei euch getötet worden ist. Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah diese Frau, die große Hure Babylon, trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Offenbarung 18, Vers 24 ist über Babylon die Rede und in ihren Mauern fand man das Blut der Propheten und Heiligen und aller, die auf der Erde umgebracht worden sind. Und jetzt könnte ich noch viele Texte lesen, wo deutlich wird, Kirche zu sein, meint immer auch verfolgt zu sein. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum kämpft die Welt eigentlich gegen die Kirche? Warum ist das Volk Gottes bedrängt, verfolgt und bedroht? Was läuft schief bei uns, dass die Welt uns so oft hasst? Jetzt lass mich vorwegschieben. Ich glaube, manchmal sind wir selbst schuld. Ich glaube, manchmal sind wir unweise, arrogant und einfach nicht so unterwegs, wie wir sein sollten. Das ist aber nicht das Thema. Sondern das Thema der Offenbarung ist, es gibt eine Ebene dahinter, die man sehen muss. Es gibt eine Ebene, die besonders in Offenbarung Kapitel 12 beschrieben wird. Wenn man Offenbarung 12 liest, und kannst du gerne heute Nachmittag machen, dann fällt auf, in Offenbarung 12 gibt es zwei Perspektiven. Da gibt es einmal den Blick auf die Erde, das, was dort passiert, und den Blick in den Himmel, was dort passiert. Und jetzt willkommen in apokalyptischen Texten. Ich fasse das mal zusammen. Also auf der Erde passiert Folgendes. Da ist eine Frau, die sieht Johannes, die steht, das wird im Text erklärt, für das Volk Gottes. Also das alttestamentliche Gottesvolk und dann das neutestamentliche. Und diese Frau gebiert, also bringt einen Sohn auf die Welt. Dieser Sohn ist der Messias, wird im Text klar und deutlich. Und dann kommt ein roter Drache und dieser rote Drache versucht, das Kind der Frau zu töten. Er scheitert daran. Das funktioniert nicht, also verfolgt er in Zukunft die Frau, das Volk Gottes, und die Nachkommen der Frau, die Mitglieder des Volkes Gottes. Ihr seht, das sind apokalyptische Texte. Aber Leute, was wird dadurch ausgesagt? Was ausgesagt werden soll, ist Folgendes. Du und ich, wir erleben im Hier und Jetzt auf der Erde Leid, Verfolgung und Chaos. Das ganz normale Leben, bin ich versucht zu sagen. Also wir erleben Dinge, wo wir sagen, das ist leidvoll, das ist chaotisch, da werden wir verfolgt, da kommt Krankheit, da kommt Tod und was auch immer in unser Leben. Jetzt gibt es eine zweite Perspektive, wo beschrieben wird, was passiert gleichzeitig im Himmel. Offenbarung 12 ist das, die Szene so, dort kämpft der Erzengel Michael gegen diesen großen roten Drachen. Und die kämpfen lange Zeit miteinander, keiner kann gewinnen, irgendwann gewinnt der Erzengel Michael und die Folge ist, der Drache wird auf die Erde geworfen und verfolgt jetzt noch umso mehr das Volk Gottes. Was deutlich ist, im Hintergrund gibt es einen größeren Kampf zwischen Gut und Böse. Und diese beiden Dinge hängen zusammen. Also was im Himmel passiert, in der geistlichen Welt, hat Auswirkungen auf dein Leben und mein Leben im Hier und Jetzt. Und die Offenbarung will dir und mir die Augen öffnen, Leute, da gibt es eine Dimension, der große Kampf zwischen Gut und Böse, der oft die Ursache für das ist, was du und ich im Alltag erleben. Jetzt wirst du vielleicht sagen, super Stephanus, toll, was bringt mir das denn? Zwei Dinge. Erstens, wenn du gerade in Leid und Chaos, in Verfolgung und Anfechtung mittendrin steckst, dann bedenke, die Ursache ist nicht immer im Hier und Jetzt zu finden. Relativ oft ist es Folge des Kampfes in der übernatürlichen Welt. Und deswegen hör auf, nach der letzten Ursache in deinem Leben zu suchen, dich fertig zu machen und genau zu ergründen, warum du dies oder jenes erleben musst. Konzentriere dich auf Jesus und achte darauf, dass du Jesus treu nachfolgst. So macht das Paulus. Ihr kennt den Text in Epheser 6. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht auf irdischem Level, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten der finsteren Welt, gegen die Geister des Bösen in den Himmel. Und was sollen wir dann tun? Greif darum zur Waffenrüstung Gottes, zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zum Frieden, zum Glauben, zum Wort Gottes. Das, was du siehst, ist nicht alles. Die Offenbarung will die Augen öffnen, da gibt es was dahinter. Und will dich und mich ermutigen, Stephanus, konzentrier dich darauf, Jesus treu zu sein und nicht jedes Leid in deinem Leben erklären zu können. Zweitens, wir sollten als Kirche davon ein was lernen. Lass uns versuchen, selbstverschuldete Ablehnung zu vermeiden. Das finde ich gut und richtig. Aber lasst uns nicht der Illusion verfallen, dass wir jemals es schaffen, dass die Welt uns liebt. Die Kirche wird immer zu einem gewissen Teil von der Welt gehasst werden. Kirche ohne Verfolgung gibt es nicht. Und das gehört dazu. Es war der Kirchenvater Tertullian, vielleicht kennt ihr das Zitat, der sagte mal, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Meint was? Diese Verfolgung und dieses Leiden und dieses Kämpfen gehört dazu, dass Kirche wächst. Also lasst uns nicht auf der Seite vom Pferd fallen und glauben, Kirche gibt es jemals ohne Ablehnung, ohne Verfolgung, ohne Hass der Welt. Jetzt gibt es aber auch hier ein zweites, ihr Lieben. Das Volk Gottes ist nicht nur oft verfolgt, es ist auch immer beschützt. Und Offenbarung 12 macht das schon deutlich. Wenn man Offenbarung 12 liest, dann wird dort klar, Gott ernährt die Frau, also das Volk, durch die Wüste hindurch. Er sorgt in seiner Gnade dafür, dass die Zeit begrenzt ist. Es wird in Offenbarung 12 deutlich, Gott schickt übernatürliche Wunder, um die Frau zu bewahren. Wenn du die ganze Offenbarung liest, fällt dir vielleicht auf, dass oft das Volk Gottes versiegelt wird. Gibt es ganz oft das Motiv. Wenn du das Neue Testament weiterliest, weißt du, wenn du Kind Gottes bist, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was die Aussage ist, ist folgendes. Gott schützt dich und mich nicht vor Leid, vor Verfolgung, vor Chaos, aber er tut es genau darin. Und deswegen gehört es zu uns als Kirche dazu, dass Gott uns nie versprochen hat, uns all das Schwere wegzunehmen. Aber er hat uns versprochen, in all dem Schweren uns zu schützen und zu bewahren. Und wenn du gerade eine schwere Phase in deinem Leben durchmachst, nimm dir nochmal Psalm 23 oder irgendeinen anderen Psalm, aber ich liebe den 23. und sprich es als Bekenntnis. Ja, ich gehe durchs Tal des Todes. Und ja, Gott, du hast mir nicht versprochen, dort nicht durchzugehen. Aber du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Die Kirche Jesu ist oft verfolgt, aber immer beschützt. Ein dritter Punkt. Das Volk Gottes ist häufig bedrängt, aber mutig unterwegs. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, Sonntagmorgen. Vielleicht sagst du, Stephanus, weißt du was? Ich laufe weg. Wenn Kirche das ist, Verfolgung, Unterdrückung, Bedrängnis, dann laufe ich weg und verstecke mich, bis Jesus wiederkommt. Und ich sage mal so, verstehe ich. Wenn wir nie den Mund auftun, wenn wir nie etwas Kontroverses sagen und denken und meinen, wenn wir nie als Kirche gegen den Strom schwimmen, dann werden wir relativ wenig Probleme haben. Es gibt aber einen Vers im Neuen Testament, der trifft mich jedes Mal neu, wenn ich ihn lese. Jesus selbst sagt das in Lukas 6, Vers 26. Ich weiß nicht, ob ihr den Vers schon mal gelesen habt. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn so haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn so haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Früher im Alten Testament hat die Welt, das Volk und die Allgemeinheit ganz positiv und nur positiv nicht über die echten Propheten geredet. Die haben sie oft verfolgt. Da haben sie oft gesagt, halt den Mund. Da haben sie oft gesagt, wir wollen dich nicht hören. Aber über die Falschen. Und deswegen gehört es zu uns als Kirche dazu, dass wir bedrängt werden und trotzdem mutig unterwegs sind auf der Mission, in die Gott uns gestellt hat. Wenn du dich jetzt fragst, okay, was ist denn unsere Mission? Dann hoffe ich ja sehr, zumindest alle, die Mitglied in Detwold Nord sind, dann hoffe ich ganz sehr, dass euch irgendwie unsere Gemeindevision und Gemeindewerte in den Sinn kommen. Dort haben wir das formuliert, nah bei Gott und nah bei den Menschen. Unsere Mission ist es, Mittler zu sein zwischen Gott und der Welt. Und wir leben, und das ist die einzige Daseinsberechtigung im Hier und Jetzt, um die Welt mit Gott in Verbindung zu bringen. Wenn du die Offenbarung liest, wird das ganz deutlich, das Wort Märtyrer oder Zeuge sein, kommt immer und immer wieder vor. Offenbarung 11 thematisieren wir jetzt nicht, könnten wir aber machen. Die zwei Zeugen, die sinnbildlich für die Mission des Gottesvolkes stehen, wo ausgesagt wird, ja, die Mission, warum du und ich, warum es Detmold Nord gibt, ist, wir sollen nah bei Gott sein, wir sollen nah bei den Menschen sein und wir sollen der Mittler zwischen diesen beiden sein. Ich will da jetzt gar nicht so lange drüber reden. Ich will dir nur eine Frage stellen. Und die Frage muss ich mir als Person stellen, aber die sollten auch wir uns als Gemeinde stellen. Nämlich folgende. Sind wir eigentlich noch auf Gottes Mission unterwegs? Wisst ihr, es gibt so viele christliche Dinge, die alle gut und richtig sind, aber die uns ablenken können von unserer eigentlichen Mission. Und die Mission ist, wir müssen die Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Mich fasziniert das immer, wenn man schaut, wie das Menschen vor uns gemacht haben. Wisst ihr, dass John Wesley, er ist ja der Begründer der methodistischen Kirche, 400.000 Kilometer in seinem Leben auf einem Pferderücken geritten ist, um zu evangelisieren? Das ist 10-mal um die Erde. Der hat in seinem Leben 40.000 Predigten gehalten. Da frage ich mich, wie geht das? Ich habe den Eindruck, der Mann hatte eine Mission und trotz Widrigkeiten hat er sie bis zum Ende durchgeführt. Man könnte andere Menschen nennen. Ich bin in der Vorbereitung nochmal über Billy Graham gestolpert. Der gute Mann hat vor 2,2 Milliarden Menschen gepredigt. 215 Millionen haben ihn live erlebt und konservative Schätzungen, das thematisieren wir jetzt nicht, aber konservative Schätzungen gehen davon aus, dass sich 2 Millionen plus an Evangelisationen von Billy Graham für Jesus entschieden haben. Mir geht es nicht um die Zahlen, Leute. Mir geht es um eine Sache. Das sind Menschen gewesen, die mutig unterwegs waren. Menschen gewesen, die trotz Widrigkeiten und Bedrängnis ein Ziel hatten. Ich muss die Welt und Gott in Verbindung bringen. Und die Frage, die ich mir und die ich dir stellen will, ist die: Bist du noch auf dieser Mission? Durchdringen die Kernwerte dein Leben und dein Dienst? Ist es so, dass du vielleicht Dinge, die in deinem Leben christlich und irgendwie nett sind, tust, aber die dich von dem Eigentlichen ablenken und abhalten? Bist du bereit, die Mission zu leben, auch wenn das Widerstand heißt, auch wenn das Ablehnung heißt? Aber das Volk Gottes ist bedrängt und trotzdem mutig unterwegs. Stell dir vor, du gehst in den Schweizer Bergen wandern und du gehst so langsam in Richtung Gipfel und bei deinem Gipfelsturm kommst du an einer wunderschönen Wildblumenwiese vorbei. Jetzt guck dir dieses Bild einfach mal an. Ich finde das faszinierend, dass keine Blume wie die andere, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen und so weiter. Und du kommst an dieser Wildblumenwiese vorbei und musst einfach stehen bleiben. Du guckst die an und denkst, boah, was für eine Genialität, für eine Vitalität, die daraus sprudelt. Gehst auf deinen Gipfel, machst eine gute Vesper da oben, gehst wieder runter und bist schon unten am Tal angekommen, fast bei deinem Quartier, und da kommst du noch an einem Weizenfeld vorbei. Du registrierst das aber fast gar nicht, weil da ist einfach ein Weizenhalm am anderen. Gelb in Gelb. Wenig Abwechslung, wenig Unterschiedlichkeit. Das ist nur eine Geschichte, weiß ich. Aber wisst ihr was? Das zeigt, wie Gott und wir Menschen sind. Wir Menschen lieben oft das, was gleich ist. Wir lieben die Einseitigkeit, klingt zu negativ, aber wir lieben es, wenn alles in den normalen Bahnen ist. Veränderung, anderes, Neues, das ist oft suspekt. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich sage, wenn alle so wären wie ich, das wäre doch toll. Wäre es nicht, keine Angst. Aber wisst ihr was? Gott ist ganz anders. Gott erschafft keine Monokulturen. Gott erschafft Wildblumenwiesen. Und wenn wir über das Volk Gottes in der Offenbarung nachdenken, dann lasst mich relativ kurz am Ende den vierten Punkt noch nennen. Das Volk Gottes ist nämlich vollkommen eins und doch ganz unterschiedlich. In der Offenbarung gibt es nur ein Gottesvolk. Wenn du Kapitel 4 und 5 liest, Kapitel 7 liest, Kapitel 21, dann ist das immer, in der Mitte ist Jesus und ein Volk Gottes ist drumherum. Und das ist typisch neutestamentlich. Paulus drückt das anders aus, sagt aber das Gleiche. Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus. Gleichzeitig macht die Offenbarung aber deutlich, wir sind eins, aber ganz unterschiedlich. Ich lese mal nur zwei Verse. Offenbarung 5, Vers 9, da ist das, die Szene, wo das ganze Gottesvolk singt und jubelt und Gott verherrlicht. Und dann lesen wir dort, würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen. Und jetzt aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Ganz ähnlich wird das nochmal in Offenbarung 7, Vers 9 gesagt. Auch dort heißt es, die Schar der Erlösten kommen aus jedem Volk, aus allen Stämmen, aus allen Nationen und Sprachen. Das Volk Gottes ist vollkommen eins und doch ganz unterschiedlich. Da gibt es eine unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche Kleidungen, unterschiedliche Frömmigkeit. Und das Spannende, ihr Lieben, ist, das wird es bis in alle Ewigkeit geben. Das gibt es im Himmel. Das löst Gott nicht irgendwann auf. Warum? Weil Gott Vielfalt liebt, weil er Wildblumenwiesen schafft, keine Monokulturen. Die Frage, mit der ich dich relativ alleine lassen will, ist folgende. Empfindest du die Unterschiede im Volk Gottes? Und jetzt denk an uns in Detmold Nord. Empfindest du die Unterschiede bei uns in der Gemeinde? Unterschiedliche Frömmigkeit, unterschiedliche Art, Glauben zu leben, unterschiedliche Art der Musik, Geschmäcker, unterschiedliche Art, was man sich wünscht und träumt, unterschiedliche Kleidungen, all diese Dinge. Empfindest du die eher als negativ und herausfordernd oder als positiv? Ist das für dich Anlass zu Zwietracht und Streit? Oder siehst du das so, das sind ganz viele unterschiedliche einzelne Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die in einem Orchester zusammen sind und gemeinsam den Gott und Schöpfer von Himmel und Erde verherrlichen. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne bei mir beides. Manchmal liebe ich Unterschiedlichkeit und manchmal denke ich, boah, das ist so schwer. Und die Offenbarung will dir und mir die Augen für eine Sache öffnen. Das Volk Gottes ist vollkommen eins und doch ganz unterschiedlich. Und es will dich und mich ermutigen, Unterschiede und Andersartigkeit zu feiern, zu genießen und nicht als Anlass für Streit und Zwietracht zu nehmen. Ihr seht, die Offenbarung hat ein bisschen was über uns als Volk Gottes zu sagen. Jetzt weiß ich nicht, was du auf deinem Zettel stehen hast. Ich zeige euch mal, was ich auf meinen Zettel geschrieben habe. Hängt natürlich daran, kommt Leute, dass ich wusste, was ich predigen werde. Aber wenn wir über das Volk Gottes nachdenken, dann sollte da drauf stehen, wir kämpfen alle und trotzdem sind viele treu. Dann sollte da drauf stehen, Verfolgung gehört dazu und trotzdem beschützt uns Gott. Dann sollte da drauf stehen, wir sind bedrängt und herausgefordert, mutig unterwegs zu sein. Und ja, es sollte drauf stehen, wir sind eins, obwohl wir ganz unterschiedlich sind. Ich will dich heute Morgen einladen, neu ein Ja und neu begeistert zu sein, dass du Teil der Kirche Jesu sein darfst. Ich will dich einladen, dass du neu verstehst, wir haben eine Mission, die nicht immer Applaus in der Welt hervorruft, die aber Gottes Weg ist, um die Welt zu erretten. Und dann lass uns doch freudig und mutig als Volk Gottes, als Priester zwischen Gott und Mensch unterwegs sein. Gott segne uns und Gott segne dich genau dabei. Gott mit euch.